Ja, auf drei vielleicht. Eins, zwei. Nee, auf drei. Statt drei. Okay. Eins, zwei. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Call for Fiction, dem Podcast von Kabeljau und Dorsch und dem Literaturhaus Berlin. Mein Name ist Viktor Kümel und mit mir in der Leitung ist Chris Möller. Hallo Chris.
Hallo, woo. Erste Folge, Viktor.
Ja, kann losgehen. Erzähl doch mal, Chris, was haben wir heute vor? Aus welchem Grundgefühl ist diese Podcast-Idee entstanden?
Wir haben wie so viele andere Leute im Internet und in den Medien und in Zeitungen festgestellt, dass die Situation, in der wir uns seit ein paar Wochen befinden, sich einfach nicht real anfühlt. Dass man sich fühlt, als wäre man in so einer Folge von Black Mirror gefangen oder eben wie in unserem Referenzrahmen der Literatur in so einem dystopischen Text. Und dieses Grundgefühl hat uns einfach nicht mehr losgelassen. Also, dass wir uns wie immer wieder selber kneifen müssen, um zu sagen, ey, das ist doch gerade nicht, das passiert nicht wirklich, oder?
Das stimmt, ja. Und was haben wir uns dann für ein schönes Podcast-Konzept überlegt?
Du machst es mir auch nicht leicht, ne? Ja, wir haben uns überlegt, genau dieses Gefühl ernst zu nehmen. Also genau diese Gespräche zu führen und eigentlich so eine Art Telefonkettenbrief oder Telefonlawine zu starten mit Expertinnen aus dem Bereich Literatur, Dramaturgie, Kultur im weitesten Sinne, die uns sagen können, wie die Erzählung dieser Krise strukturiert ist jetzt, um aber auch einen Blick darauf zu werfen, wie können wir uns vielleicht selbst davon freischreiben, also wie können wir Strukturen analysieren, Cliffhanger finden, Plotpoints herausarbeiten, um selbst wieder uns einzuschreiben in die Geschichte, die uns so unter den Fingern entgleitet sozusagen. Also Corona-Roman, die Fortsetzung. Das ist unser Spielprinzip sozusagen.
Genau, und dafür telefonieren wir jetzt jede Woche mit Expertinnen, die sich mit Erzählungen auskennen, mit Regisseurinnen, Autorinnen natürlich, Dramaturginnen, ja,
oder vielleicht
aber auch
halt
alle möglichen
auch,
anderen.
Vielleicht auch
oder mit euch.
Mal einfach,
wir rufen
genau,
euch an.
Mit euch, weil ihr nämlich Figuren dieses Romans sein könntet und dann kann es passieren, dass
wir alle sind Figuren dieses Romans.
Ja, dass ihr einfach diesen Call for Fiction bekommt.
Heute fangen wir aber an mit unserem ersten Gast und unserem ersten Thema. Nämlich die Exposition. Und unser erster Gast ist
Trommelwirbel. Unser erster Gast ist Juan S. Guse, der seines Zeichens Meister der apokalyptischen Romane, zumindest hat er zwei davon schon geschrieben. Und deswegen erhoffen wir uns eigentlich davon, dass er uns ein bisschen mehr über diese Art von Welten erzählen kann, im Hinblick auf, wie sind die angelegt? Also wie sieht die Exposition einer apokalyptischen Welt oder Gesellschaft aus? Und inwiefern entspricht die Corona-Krise, wie wir sie jetzt gerade alle empfinden, dem? Warten irgendwo schon Zombies hinter einem Busch? Wir wissen es nicht, aber Juan weiß es vielleicht.
Ja, deswegen würde ich sagen, let's call him for fiction.
Yes. Ruf ihn an.
Hallo, na, wie geht's?
Hallo Juan.
Wie geht's dir?
Wie geht's mir? Man stellt diese Frage ja momentan immer nur vor dem Hintergrund der Situation. Also wie geht's dir mit Homeoffice und so weiter? Oder wie geht's dir mit ausbleibender Arbeit? Ich habe aber das Glück, in gewisser Weise in so einer Zeitblase drin zu stecken. Ich bin nämlich jetzt schon seit einer Weile in Elternzeit, sodass ich diese ganzen Disruptionen, die jetzt alle irgendwie in ihrem Arbeitsumfeld um die Ohren gepfeffert bekommen, das kriege ich irgendwie nicht mit, weil ich die ganze Zeit so mit Brei und Steinen und Bücher kaputt reißen beschäftigt bin. Genau, von daher geht es mir eigentlich echt, echt gut.
Und schreibst du eigentlich Corona-Tagebuch, wie das jetzt viele AutorInnen machen?
Nee, weil ich einfach wirklich gar keine Zeit dafür habe, weil ich stehe auf und dann geht es ums Kind und dann gehe ich ins, dann bin ich müde und dann gehe ich schlafen. Und von daher mache ich eigentlich wirklich nichts, was mit Literatur zu tun hat, außer das bisschen Lesen, was ich mal vielleicht schaffe, wenn er pennt oder so. Aber nee, keinerlei Dokumentation.
Das heißt, du bist eigentlich schon so seit ein paar Wochen oder Monaten in einer völlig anderen Ausnahmesituation als der Rest der Gesellschaft sozusagen oder als der Rest. Naja, es gibt natürlich bestimmt auch noch andere Eltern, so meine ich das nicht, aber du bist in einer anderen Ausnahmesituation und hast vielleicht deswegen einen ganz anderen Zugriff auf diesen Virus jetzt. Gab es vielleicht trotzdem für dich einen spontanen Moment, wo du gemerkt hast, jetzt ist es ernst?
Ich glaube, das war eher was Sukzessives. Es gibt natürlich wie so bestimmte Ereignisse, über die ich dann auch irgendwie mehr reden wollte. Vielleicht war das dann so ein Signal dafür, jetzt beschäftigt es mich mehr. Wir waren 6 Wochen in Argentinien, meine Frau, ich und das Kind. Und ich weiß noch, ein Punkt war, wo klar war, dass es nicht quasi wie unter einem Sarkophag zurückgehalten werden kann, dass diese Quarantinierung des Virus nicht funktionieren wird. Wo so klar ist, okay, jetzt wird das auf der ganzen Welt sein. Bis dahin hieß es, das halten wir noch irgendwie zurück. Wie das ja oftmals bei Virusausbrüchen ist, ohne dass ich jetzt wirklich Ahnung davon hätte. Und dann nochmal eben im Zuge dieser Reise nach Argentinien, dass wir relatives Glück hatten, dass wir problemlos ausreisen konnten. Jakob Nolte, ein Freund von uns,
der war Schriftsteller, Kollege.
Auch Schriftsteller, Theatermann. Und der war zufälligerweise auch in Argentinien. Und der hatte wiederum das Pech, dass sein Flug gestrichen wurde. Und er musste dann irgendwie über Brasilien zurück. Und das waren, glaube ich, so zwei Sachen. Aber es war eher so, wie bei den meisten Leuten, nehme ich an, so ein sukzessives Realisieren.
Tatsächlich war es bei mir persönlich überhaupt nicht sukzessive, sondern ich erinnere mich noch ganz genau dran, weil ich nach Leipzig gefahren bin und dachte, die Buchmesse kann man ja trotzdem noch feiern. Es gab ganz viele tolle, unabhängige Initiativen, die irgendwie was starten wollten, um Aufmerksamkeit zu bekommen, zu Recht. Und es war Mittwochabend in Leipzig und ich habe tolle Buchmenschen getroffen und wir haben uns furchtbar betrunken, so richtig mit allem drum und dran und sind am nächsten Morgen aufgewacht und auf einmal war die Faktenlage, diesen Virus betreffend, eine völlig andere. Und da dachte ich wirklich, wow, ich bin auf einmal irgendwie in so einem Film aufgewacht, wo Will Smith der letzte Mensch der Welt ist oder sowas. Ne? Es gab wirklich so einen markanten Punkt darin.
Mhm.
Also mir ging es in den letzten Tagen so in diesem Lockdown, in diesem Homeoffice öfter so, dass ich tatsächlich an Miami Punk gedacht habe. Also an das Erzählverfahren, was du da hast. Also natürlich nicht an die konkreten Sachen, die du da erzählst, sondern eher dieses Prinzip, dass du so, du nimmst ja Miami wie in so einem Labor eine Sache weg, so das Meer weg. Und ich kam ja manchmal mit diesem Fehlen von also Social Distancing und so weiter so vor, als hätte man wirklich so ein Element hier aus der Gesellschaft rausgezogen. Und wie in so einer krassen Kettenreaktion verändert sich so wahnsinnig viel. Also als würde gerade jemand mit uns dieses Experiment machen.
Voll, das ist ja, ich habe diesen Trick ja auch nur geklaut von, das habe ich auch schon an anderer Stelle gesagt, aber von José Saramago. Es machen ganz viele tolle Schriftstellerinnen, machen das, aber bei ihm ist es mir so richtig ins Gesicht gesprungen, dieses Ändern von einer Variable und vielleicht noch ein paar kleineren in Stadt der Blinden oder so, steinerne Floß und so weiter. Genau, und witzigerweise haben mir 4 Personen unabhängig voneinander, 3 davon sind gute Bekannte und eine, so, kenne ich eigentlich nicht so richtig, geschrieben, dass sie jetzt das Buch nochmal lesen oder sich sozusagen zurückversetzt fühlen. Und das meinten alle 4 vor dem Hintergrund dessen, dass sie jetzt im Homeoffice sitzen und da wir in einer arbeitszentrierten Gesellschaft leben und sich das Individuum in einer sehr existenziellen Art und Weise über Arbeit definiert und auch Teilhabe an Gesellschaft über Arbeit strukturiert ist, noch mehr vor dem Hintergrund, dass sie jetzt zu Hause sitzen und diese Arbeit ausführen, sich fragen, was mache ich hier eigentlich? Also das sind vielleicht dann in manchen Fällen, das trifft nicht auf alle 4 zu, zum Beispiel eine Freundin, die in der Bank arbeitet, in der Compliance-Abteilung, was ein klassischer aus David Graebers Perspektive, dieser Kulturanthropologe aus London, also der an der LSI arbeitet, als Bullshit-Job bezeichnen würde. Also eine Arbeit, von der die Personen selbst sagen, es macht keinen Unterschied, ob ich das mache. Und die Personen, die jetzt zu Hause sind und in der Compliance-Abteilung sind oder irgendwelche Werbungen und Newsletter schreiben, interne Newsletter in irgendwelchen Großkonzernen, die schon, wenn sie im Büro sitzen, den Eindruck haben, es ist eigentlich egal, was ich hier mache, müssen jetzt noch eine viel größere Konstruktionsleistung zu Hause aufbringen, um dieses identitätsstützende Moment Arbeit halt am Laufen zu halten. Deswegen werden auch weiter Meetings abgehalten, egal wie sinnlos die sind. Und auch egal, scheißegal, dass nebenbei auf, man hat den einen Laptop und nebenbei auf dem anderen Laptop läuft Fußballmanager 2020 und man versucht gerade mit St. Pauli irgendwie doch noch den Aufstieg zu schaffen, während man in dem Meeting von irgendwelchen Change-Strategien spricht. Das hat mich irgendwie auf eine komische Weise gefreut, dass die Leute dann an das Buch gedacht haben.
Ja, warum glaubst du, ist das so, dass man sofort sich so hingezogen fühlt zu so fiktionalen Folien? Oder warum glaubst du, fühlt sich diese ganze Situation so fiktiv an für uns?
Ich glaube, es gibt viele Gründe dafür. Ich würde sagen, ein entscheidender ist Zeit. Und mit Zeit meine ich vor allem, dass es ja wie so zeitlich entrückt wird oder fragmentiert. Wir kommunizieren ja zum Beispiel die ganze Zeit mit der Zukunft oder haben die, mittlerweile hat sich das ja auch ein bisschen geändert, aber wenn man sich ein paar Wochen zurück erinnert, war Italien ja unsere Zukunft und die haben uns so Nachrichten geschickt und so Botschaften und oh, macht das und passt auf und passt auf eure alten Läufe und oh, hätte ich das damals gewusst. Und ich wiederum mit meiner Familie in Argentinien, die auch 10 Tage sozusagen hinter der Kurve sind, in Anführungszeichen, mit denen sie sagt, ah, ihr seid bei so und so vielen Fällen, ah, okay, ja, dann kommt ja noch das auf euch zu und dann kommt noch das. Und dass man so verschiedene Zeitebenen hat, plus dieses Probabilistische, das wird kommen, das wird wahrscheinlich kommen, führt dazu, dass es so wie so ein, nicht nur wie ein sehr langsamer Katastrophenfilm ist, weil auch der Klimawandel ist sehr langsam, trotzdem fühlt er sich nicht so surreal an, aber weil es sozusagen es gibt nicht eine Zeitachse, sondern es gibt ganz viele Zeitachsen, die parallel irgendwie ablaufen. Und das, würde ich sagen, ist so ein, nicht der einzige, aber einer der Kerngründe, warum sich das alles so extrem merkwürdig anfühlt, kann man wahrscheinlich sagen.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, Katastrophenfilm. Victor hat gesagt, er hat konkret auch an dein Buch gedacht. Super viele Leute lesen gerade irgendwie wieder Die Pest. Gab's irgendeinen konkreten, also gibt's irgendwas Konkretes, was du vor Augen hast? Also auch so im Hinblick auf diese Zeitenverschiebung oder so. Hast du an einen konkreten Text oder Film oder eine bestimmte fiktive Welt gedacht in den letzten Tagen ganz besonders?
Nee, es ist eher so, naja, wobei, ich würde gar nicht, also ich denke gerade gar nicht so an fiktive Welten, die vergleichbar sind oder abgleichbar mit unseren, also irgendwie irgendwelche Virusgeschichten oder was auch immer, oder Aliens greifen an und alles, irgendwas, irgendwelche Formen von sich ausbreitender Kaputtheit. Daran jetzt weniger, sondern eher, ich denke an die Fiktionen, die davor da waren und von manchen Leuten jetzt als eingetroffen wahrgenommen werden. Und damit meine ich natürlich ganz explizit so Leute wie Prepper oder so. Für die muss das, da habe ich mich jetzt leider, ich habe gerade keine Zeit zum Arbeiten, aber eigentlich wäre es interessant, sich da wieder in die Foren reinzuarbeiten. Das habe ich ja in meinem ersten Buch gemacht, da ging es unter anderem, das war wie so ein wichtiger Posten, eben um Prepper und die damit einhergehenden oder die dort gehegten und gepflegten Kontrollfantasien, die ja eben oft auch an ein herbei fast Sehnen, auf jeden Fall Fantasien vom Ende von Gesellschaft, von strukturierter, öffentlicher Ordnung und von Zivilgesellschaft sich an dieser Erzählung irgendwie andocken und die aussaugen. Und an die dachte ich eigentlich in letzter Zeit mehr. Also wie koppeln die ihre Fiktion, und das hat ja auch eine Kulturtradition, da gibt es ein ganz tolles Buch von Eva Horn zu Die Zukunft als Katastrophe, was sozusagen aufarbeitet von, ich glaube, sie geht los im 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart, die unterschiedlichen Mutationen, die dieses Herbeisehen von Kaputtheit und von Untergang in westlicher Kultur durchlaufen hat. Und was ich denke eben oft an dieses, herbeigesehnten Fiktion und der Abgleich, den diese Personen oder Gruppen, sind es ja auch manchmal, mit diesen Fiktionen jetzt machen. Das muss sich ja eh in gewisser Weise wie so eine Erfüllung anfühlen, so wie, wir haben es euch doch gesagt.
Und meinst du, die sind jetzt wirklich in Sektlaune oder haben die sich das vielleicht auch anders vorgestellt? Also viele dieser Szenarien sind ja, also irgendwo war das gut auf den Punkt gebracht, eigentlich wollte man die Zombies und jetzt kommen diese unsichtbaren, wenig greifbaren Viren.
Genau, ich glaube, die Prepper-Gemeinschaft ist da ja noch ein bisschen differenzierter. Es gibt da ja auch, das wiederum das Interessante an Prepper-Kultur, ganz viele verschiedene Subzweige, also Leute, die sich explizit auf einen Biowaffenangriff vorbereiten, Leute, die sich explizit auf eine Pandemie vorbereiten und die dann sozusagen auch ganz unterschiedliche Strategien entwickeln und auch mit anderen Verschwörungstheorien arbeiten.
So dass man jetzt gucken kann, hat man auf das richtige Pferd gesetzt.
Haben wir aufs richtige Pferd gesetzt, ja. Ich glaube aber bei allen, würde mich wundern, aber das ist jetzt reine Spekulation, wäre aber interessant, es ist jetzt das ist jetzt die Stunde der Soziologie. Man könnte jetzt so unglaublich viele Sachen erheben. Deswegen eine würde ich sagen, jetzt mit Preppern Gruppeninterviews zu führen, weil für die muss das jetzt ein Moment der Erhabenheit sein. Das klafft jetzt vielleicht schon wieder auseinander und ist in 2 Monaten schon wieder egal, wobei dann kann es nostalgisiert werden bis ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich, aber dieses, wir haben das Klopapier, wir haben alle Sachen, wir haben die Munition und so weiter, ne? Also das muss so dieses Erhabenheit, dieses vorbereitet sein, was sich jetzt ausgezahlt hat letzten Endes, weil man ist dann doch im Kampf, weil das ist ja dann immer das Argument, Gesellschaft bricht zusammen, öffentliche Ordnung bricht zusammen, dann verfallen alle in sozusagen narzisstische Wolf gegen Wolf, so hobbsche Einzelpersonen, die sich gegenseitig zerstören wollen und wir sind aber dann darauf vorbereitet, weil und so weiter.
Du bist sozusagen, wie du das auch gerade schon darlegst, mit deinem Expertenwissen über Prepper und deren Forum, besonders spannend für uns, weil du halt eben eigentlich schon 2 Welten gebaut hast, die dystopisch sind. Deswegen würde mich eigentlich sehr interessieren, gibt es für dich so feste Eckpfeiler einer dystopischen Erzählung oder eines dystopischen Romans und inwiefern ist die bisherige Erzählung von Corona oder diesem Virus, inwiefern passt das da rein? Gibt es konkrete Sachen, die dem entsprechen?
Das Naheliegendste wäre jetzt auf Medien einzugehen und die Berichterstattung. Aber ich gehe vielleicht einen abstrakteren Schritt. Erstmal den Begriff Dystopie. Also wir müssen erstmal wissen, was meinen wir mit Dystopie. Meinen wir damit diesen klassischen Begriff, und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob wir dieses Gespräch schon mal geführt haben an anderer Stelle, Chris, den klassischen Dystopiebegriff, der vielleicht so ein bisschen altbacken, 20. Jahrhundert mäßig um die Ecke kommt. Es gibt die Bösen, es gibt einen totalitären Staat, es gibt eine totalitäre Überwachungstechnologie und so weiter, also 1984 und so weiter. Wo die Verhältnisse, die moralischen Verhältnisse relativ geklärt sind. Ne? Also das, da stehen die Bösen, hier sind die Guten, dann gibt es irgendwie eine Resistance und dann gucken die mal, wie weit die kommen. Wenn wir den Dystopiebegriff in Stellung bringen, dann bringt er uns eigentlich nicht so richtig weiter. Gleichzeitig, wenn wir ihn aber ausweiten auf unsere jetzige Situation oder ich würde auch sagen, auch auf mein Buch zum Beispiel, dann wiederum wird es schwierig, weil dann verwässert der so ein bisschen, weil es ist ja eine Gleichzeitigkeit, also dann ist irgendwie alles dystopisch, weil dann ist es, klar, jetzt treten halt besonders bizarre und perverse Sachen hervor, dass, wie zum Beispiel, dass diese Spargelernterinnen eingeflogen werden und gleichzeitig in Moira die Leute sozusagen um ihr Leben kämpfen, ne? Diese absurden Parallelen. Aber die waren ja davor auch schon da. Also die Welt war ja davor auch schon kaputt. Ne? Es ging, Amazon-Pakete gehen raus mit Büchern und Laptops, statt gleichzeitig fliegen aber keine Lebensmittel in den Jemen oder in die von der Heuschreckenplage geplagt, ins von Heuschrecken geplagte Somalia oder so. Ne? Also dieses Kaputte, die Gleichzeitigkeit von Kaputtheit und Normalität, die ich als auch wie so dieses ein bisschen dieses, ja, dieses, was andere vielleicht als dystopisch beschreiben würden, die war ja davor schon da. Sie tritt jetzt nur in einer ganz anderen Sichtbarkeit hervor, eben beispielsweise, weil man diese Ernteleute einfliegt, damit unser fucking Spargel in Sauce Hollandaise nicht vergammelt, fliegt man die alle ein. Das ist so gaga. Naja, egal. Also ist schwierig. Und dann eben noch, das wäre das eine, der Schritt zurück, und dann, was die Berichterstattung angeht, dystopisch ist es vielleicht insofern vor dem Hintergrund, dass wenn man auf Spiegel geht, auf The Guardian, El País, was auch immer, dass 9 von 10, wenn nicht 10 von 10 der obersten Nachrichten Corona sind. Das ist jetzt quantitativ, nicht qualitativ, wie diese Erzählung da aufgebaut ist und wie dystopisch es ist. Aber quantitativ wird da sozusagen die Kaputtheit hochgehalten, wird da das, kann man jetzt sagen, dystopisch hochgehalten. Und das ist natürlich irgendwie krass und verheerend, weil noch ganz andere Dinge, das meinte ich vorhin mit Parallelität, die ganze Zeit kaputt sind.
Was denkst du denn? Also, wenn das so was Starkes, Fiktives hat, diese ganze Situation, glaubst du, dass die Interpretation und auch die Handlungsmuster, denen wir dann folgen, darauf zu reagieren, auch so dystopischen Stoffen, also Filmen, Büchern und so folgen?
Damit meinst du, dass wir das quasi nachmachen, dass wir das nachleben?
Also, wir kennen diese Welten aus Fiktionen heraus, wir kennen irgendwie 1000 Actionfilme, wo irgendjemand in einem Weltuntergangsszenario steht. Wir kennen alle diese dystopischen Romane, wo Leute isoliert sind, zum Beispiel. Und darin gibt es ja auch etwas, was irgendwie angelegt ist, so als Handlungsspielraum. Können wir daraus was ziehen?
Ja, man kann wahrscheinlich insofern was daraus ziehen, dadurch, dass es in der Regel ja wie so kulturindustrielle Güter sind, die ja meistens irgendwie gut ausgehen und einen guten Verlauf haben und die Heldinnen gewinnen und richtige Entscheidungen werden letztlich doch getroffen. Ne, zum Beispiel, ne, dann zeigt man dann doch Solidarität, statt gegeneinander zu kämpfen. Ist eine interessante Frage, ob die Leute aktiv daran andocken würden. Ich glaube aber, dass viele, Romane sind vielleicht noch eine Ausnahme, aber Filme und Serien sind ja sozusagen so dicht gebaut, dass die eigentlich kaum Handlungsanleitungen sind. Also unser Leben ist ja überhaupt nicht ansatzweise so dicht erzählt. Also natürlich können wir das machen, biografisch, aber in der Regel ist es eben nicht so dicht gebaut, dass wir die ganze Zeit vor so ähnlichen Entscheidungen sind wie diese fiktiven Figuren vor dem Hintergrund bestimmter Kaputtheit von Gesellschaft. Von daher ist es schwierig, auf einem ganz praktischen Sinne zu übertragen, weil klar habe ich immer wieder einen Moment, wo ich irgendwie eine Entscheidung treffen würde, verhalte ich mich jetzt solidarisch, helfe ich jetzt, was tue ich, aber mein Tag hat 24 Stunden, davon schlafe ich 8 wahrscheinlich und dann stehe ich auch noch wahllos bei Rewe rum. Gut, bei Rewe kann man sich auch, verhalten sich die Leute ja auch auf eine bestimmte Art und Weise, aber das, ich will nur sagen, da ist so eine große, auch da ist wieder, das ist vielleicht ein Zeitproblem, so eine große Diskrepanz von Taktung der Realität und der Erzählung.
Ja, aber dann lass uns doch mal vielleicht selber was verdichten.
Yes.
Genau, wir wollen ja auch heute mit dir die Exposition quasi dieser Pandemie besprechen, wie wir sie bisher erlebt haben.
Ja.
Vielleicht noch mal kurz zur Vergegenwärtigung, auch für die ZuhörerInnen. Als Exposition würden wir jetzt besprechen Grundelemente, die in der Erzählung angelegt sind, also sowas wie Figuren, Konflikte, Stimmung, Stil. Und vielleicht sammeln wir einfach mal ein bisschen. Also wenn du jetzt einen Corona-Roman schreiben würdest, was würde sozusagen auf den ersten Seiten schon unbedingt vorkommen müssen?
Also irgendwie muss ich die ganze Zeit daran denken, dass es irgendwie depersonalisiert werden müsste. Ich weiß aber nicht genau, was ich damit meine. Ich würde jetzt nicht so draufhalten auf einzelne Personen oder auf ein Einzelschicksal, und das meine ich vielleicht mit depersonalisiert, sondern eher wie so ein Kameraschwenk einsteigen. Und vielleicht die Grundtenor oder die Grunderzählanlage wäre, und das hat natürlich gewisse Schnittmengen mit jetzt Miami Punk, dass die Erzählung sich nicht eben auf der Mikroebene beschränkt, eine Familie kriegt kein Essen oder ein Moderator hat Krebs und darf jetzt nicht mehr das Haus, sowieso nie wieder das Haus verlassen, sondern dass es auch durch quasi alle Ebenen geht, was man in der Soziologie eben zwischen Mikro-, Meso- und Makro-Ebene unterscheidet und immer wieder nahtlos dazwischen übergeht. Dass es nicht, dass man vielleicht auch sich von dem noch stärker, ich hätte das vielleicht noch stärker machen können im Buch, mich noch stärker von dem Konzept von sowas wie Hauptfiguren verabschiede. Ich habe so ein bisschen versucht, wie so ein Festival der Nebenfiguren zu haben, nicht nur in der reinen Menge, sondern auch das letzte Kapitel ist ja wie so ein Chor der Nebenfiguren, die irgendwann mal wo erwähnt wurden und deren die Faden jetzt wieder für einen kurzen Moment aufgegriffen wird. Und irgendwie erscheint mir das eine sinnvolle Art zu erzählen, weil man eben vielleicht sonst auch zu sehr in dieses schicksalhafte, prosaisch, klare, hier ist das Problem für die und die Person und wie geht die damit um? Also eigentlich sich von Personen verabschieden im Erzählen, soweit es irgendwie geht.
Also du würdest quasi keine Einzelschicksale zeigen wollen und irgendwie so ein emotionales Panorama da am Anfang aufmachen. Trotzdem müsstest du dich ja für einen Kameraschwenk im literarisch übertragenen Sinne irgendwie für einen bestimmten Ort entscheiden. Und auch da gibt's ja schon sehr viel. Also würdest du es in einem kleinen Provinzdorf ansiedeln oder da, wo das alles überhaupt seinen Ursprung genommen hat, bei der Fledermaus oder in Wuhan.
Oder in Ischgl.
Ischgl, ja, das ist eigentlich geil, die Saufnasen da. Würde ich einen Ort nehmen? Ich meine, ein anderer Ort wäre natürlich das Internet zu nehmen, in dem sich ja jetzt, ich würde behaupten, vorübergehend einiges an gesellschaftlichen Institutionen und Handlungen verlagert. Dann wäre es sozusagen der Nicht-Ort, weil das auch vielleicht so ein Internet-Corona-Roman ist, jetzt auch nicht irgendwie das Geilste. ja, ich glaube, ich würde eine große Stadt nehmen, weil die in der Regel eine größere Diversität an der Population haben. Und dann nimmt man jetzt eine demokratisch-liberale Gesellschaft oder eine eher autoritäre.
Eine demokratische, die autoritär wird vielleicht?
Mhm, ja, klar. Sowas wie Ungarn, Polen oder so. Mhm, ja, klar, kann man machen. Aber auf jeden Fall würde ich eine Stadt wählen oder mehrere Städte. Und vielleicht verlieren sich, vielleicht wäre das irgendwie so eine Anlage zu sagen, es geht in verschiedenen Städten los und verliert sich aber in den Städten. Weil irgendwie müsste ja der Inhalt, das ist, was ich meinte, war ja diese Zeitachsen, irgendwie müsste sich dieses Verschwimmen von Zeitachsen auch im Erzählen abbilden. Dass dann vielleicht die Orte auch gar nicht mehr so klar sind, weil die Geschichten überall auch so ähnlich sind. Also es ist wirklich so, wenn sie, warum sieht sich euch? Ich habe heute die ganze Zeit mit Handwerkern zu tun gehabt. Wenn ihr jetzt auf La Nación geht oder so, also die eine große Zeitung in Argentinien, dann haben die dieselben Geschichten wie die SZ und Spiegel und was auch immer vor ein paar Wochen. Ne? Und die haben jetzt vorher dann ihre Helden, die Helden des Alltags und so, fängt jetzt da bei denen erst an und so weiter. Von daher müsste das sich eigentlich irgendwie auflösen. Also alles, was man etabliert an Orten und bei Personen, habe ich ja schon gesagt, müsste sich irgendwie auflösen.
Das heißt, in dieser Erzählung gibt es sozusagen eigentlich nichts mehr. Alles ist aufgelöst, es gibt keine konkreten Figuren mehr, es gibt keinen konkreten Ort mehr.
Das ist so undankbar, das ist so eine dumme Idee.
Nee, Quatsch. Also, weil es interessiert mich gerade wirklich. Ich habe gerade drüber nachgedacht, hat das dann was damit zu tun, dass sozusagen auch wirklich dieses egozentrische Denken sich einfach auflöst in einer Krise, in der alle gleichermaßen betroffen sind? Ich meine, Randnotiz, auch das haben wir ja schon irgendwie genug mitbekommen, dass nicht alle gleichermaßen betroffen sind.
Ja, ja, das stimmt hier überhaupt nicht.
Aber
ja.
Trotzdem erzählen die Medien an so vielen unterschiedlichen Orten der Welt alles das Gleiche und deswegen weichen sich diese Kriterien auf. Also gibt es dann mehr wie so ein globales Raunen, wie so ein Chor fast im Theater oder so?
Ja, ja, also genau. Man kann ja die Orte am Anfang setten, aber dann und mit Straßennamen und ganz konkret werden und ganz nah rangehen, aber das verliert sich dann und dann wird auch gar nicht mehr klar, spricht jetzt eine Person, die eigentlich in Seoul ist, mit einer Person, die in, weiß ich nicht, in Bogota sitzt oder so, und wie geht es eigentlich? Genau, dass sich das halt nach und nach verliert.
Und ich muss dann jetzt trotzdem nochmal fragen, weil du mir den Haken dahin geworfen hast sozusagen, wenn du dich für irgendwas Konkretes entscheiden müsstest, was du mit in diese Erzählung nimmst, gäb's da was?
Ich würde unbedingt Zeitreisen ernst nehmen. Also ich würde sozusagen, glaube ich, das, was wir so dieses, wir schicken uns Botschaften, aber das ist Geschmackssache. Ich bin jetzt eh nicht so der realistische Erzähltyp. Ich glaube, ich würde halt bestimmte Sachen so sehr am Zeiger drehen, dass es halt so ins Surreale kippt, weil es nur zu beschreiben, dann wird es so ein Protokoll. dann wird es so ein medienanalytisches, wahrscheinlich vor allem primär medienanalytisches Protokoll. Von daher würde ich einfach verschiedene Sachen einfach völlig überzeichnen, wie zum Beispiel diese Asynchronität, von der ich sprach, und die halt ernst nehmen als Zeitreisen oder sowas. Also ich lege mich fest, Zeitreisen müssen da drin vorkommen.
Ja, ich musste gerade auch an Cloud Atlas denken. Also, dass man man hat an ganz vielen verschiedenen Orten, eben vielleicht auch Zeiten, so ein bisschen immer dieselben Konflikte und Probleme und Leute gehen verschieden damit um oder so. Mhm.
Ja, und du hast es gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, oder was heißt ein bisschen angedeutet, eigentlich hast du es sehr, sehr deutlich formuliert, indem du gesagt hast, du willst unbedingt Zeitreisen dabei haben. Das ist schon auch eine Grundfrage, die ich mir stelle im Rahmen dieses Podcasts, weil wir sagen, okay, wir gehen von dem Grundgefühl aus, dass sich das gerade alles wahnsinnig fiktiv eh schon anfühlt. Wir kennen das aus fiktiven Erzählungen. So, aber was ist genau der Punkt, den man sich nimmt, um das weiterzudrehen? Also wie funktioniert, ganz erzählerisch als Technik gefragt, funktioniert Fiktionalisierung von einem Stoff und wie funktioniert die Fiktionalisierung von einem Stoff, der eh schon so ultra weird ist?
Würde ich sagen, gibt es zwei Varianten. Entweder man macht es so trocken, tot, dieses Ganze, und nimmt sozusagen dem Surrealen das Surreale, oder man dreht einfach noch mehr am Rad. Weil, was ich schon meinte, eigentlich ist die Realität nonstop surreal. Wir sitzen hier, ich sitze hier so in meiner gemütlichen Wohnung hier in Hannover, ihr sitzt da in Berlin, und gleichzeitig ist so wie ein Drittel, oder, ne, und gleichzeitig ist der Jemen immer noch der Jemen. Ne? Das ist eine Parallelität, ist völlig, es geht mir nicht ins Hirn rein. Und jetzt wieder mit diesem, ich will nicht immer mit diesem Spargel anfangen, aber das macht mich verrückt.
Es scheint auf jeden Fall ein Grundelement der Erzählung zu werden, der Spargel.
Ja, unbedingt. Der Spargelwahnsinn muss unbedingt rein.
Okay, was muss noch rein?
Der Spargelwahnsinn muss rein, dieses gescharterte Flugzeug, um diese eine Frau nach Togo abzuschieben für 100.000 Euro. Aber das sind ja Sachen, die ganze Zeit stattfinden. Also es sind ja sozusagen die ganze Zeit Ungerechtigkeiten, menschenverachtendes Zeug, was die ganze Zeit irgendwie stattfindet. Und von daher würde ich gar nicht sagen, also es fühlt sich vielleicht surrealer an, weil es näher ist, weil es uns alles umgibt, weil wir, ich vergleiche es mal mit der Stadt San Diego. Für die da noch nicht waren, nichts verpasst, aber San Diego ist einer der größten, ist in Südkalifornien, einer der größten Marinestützpunkte der USA. Und wenn man da ist, ich glaube, ich habe an dem Tag, wir waren nur 2 Tage, zwei Flugzeugträger gesehen und U-Boote, und die ganze Zeit fliegen Jets über die Stadt, über Downtown und Helikopter und so weiter und go, 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 und überall essen Soldatinnen irgendwie Donuts. Und du hast jeden Tag, so stelle ich mir das zumindest vor, wenn du da wohnst, jeden Tag siehst du Sachen, die natürlich in der Welt sind, aber für die Mehrzahl der Gesellschaft unsichtbar sind. USA ist nochmal ein besonderer Fall, weil die Gesellschaft, so Zivilgesellschaft, auch so krass militarisiert ist mit diesem Veteran of the Day-Scheiß bei jedem Sportereignis. Aber es ist ein bisschen so, wie als würde so ein Sweatshop von H&M auf einmal mitten in so einem bürgerlichen Gebiet, ein bisschen außerhalb von, weiß ich nicht, von Köln aufmachen, weil auf einmal werden Sachen sichtbar, die ganze Zeit den Wohlstand bestimmter Gesellschaften sicherstellen, jetzt beispielsweise billig hergestellte Kleidung oder aber auch Militär, wird auf einmal sichtbar, was aber den ganzen Tag unsichtbar gehalten wird. Und das passiert jetzt vielleicht in gewisser Weise, dass Sachen, die eh die ganze Zeit da sind, nämlich eine völlig wahnsinnige Welt, wird es halt sichtbarer, so wie in San Diego, wenn die Jets da so drüber ballern und man ist da so als Tourist.
Ist irgendwie interessant, dieser Begriff der Sichtbarmachung. Also ich bekomme zunehmend das Gefühl, dass du diesen Roman, den du da jetzt gerade mit uns schreibst, ist das für dich so ein Aufklärungswerk, wo dann am Ende alle da so stehen, wie bei Brecht am Anfang der Bühne, und allen ist klar, okay, alles läuft falsch in der Gesellschaft, wir müssen jetzt etwas ändern.
Nee, weil das wäre, also das würde ich natürlich, genau. Also
sowas würdest du nie schreiben, ja?
Sowas würde ich, also das ist immer ein schmaler Grat. Anders als ein Sachbuch, von dem ich in der Regel Antworten erwarte, erwarte ich jetzt von diesem Roman oder von eigentlich von jedem Roman noch mehr interessante Fragen. Und damit löst sich, behaupte ich jetzt einfach mal, löst sich so ein bisschen dieser didaktische Gedanke auf, so wie, ah, wir müssen doch nur die Löhne erhöhen oder wir müssen doch einfach nur Großunternehmen zerschlagen oder so. Also dann, wenn man an sowas interessiert ist, dann ist es wirklich echt ein extrem stranger Move, das in so einem postmodernen Roman zu verstecken, wenn man klare sozusagen politische Agenten hat, Ziele, Zwecke, Utopien, die sozusagen erstrebenswert sind, dann ist, glaube ich, der Roman, ist, weiß ich nicht, ob das dann die richtige Form dafür ist, sondern es geht ja eher darum, Sachen in Frage zu stellen und um Fragen zu ergänzen. Weil wenn ich einen klaren Fahrplan hätte, aha, das und das ist kaputt und die Sachen waren schon immer kaputt, das wird jetzt nochmal deutlich, dann würde ich eher sowas wie ein Pamphlet schreiben oder einfach ein knackiges PDF.
Knackiges PDF oder ein Pamphlet. Das ist ja in Zeiten von, es passiert alles nur noch digital, quasi das Gleiche.
Man kann es, statt es irgendwo an eine Tür zu nageln, kann man es irgendwo pinnen, anheften oben in der Timeline.
Ja, genau.
Ich glaube, dass wir eigentlich jetzt an einem Punkt sind, wo wir schon ein relativ rundes Paket geschnürt haben. Also ich meine rund im Sinne von insofern das in dieser Spontanität dieser Situation, die wir dir von dir verlangt haben, geht. Aber wir haben von dir erfahren, dass es in deiner Exposition auf jeden Fall viel um Spargel gehen wird und viel um Kaputtheit. Ich glaube, das ist das Wort, das heute am meisten gefallen ist. Ort und Zeit und Figuren werden sich zunehmend auflösen. Und es werden viele Fragen gestellt werden und es wird auf keinen Fall die Tonalität von Wikipedia haben. Habe ich das so ungefähr?
Ja, genau.
Dann würde ich dir jetzt am Ende gerne die quasi letzte große Frage stellen.
Ja.
Weil mit diesen Ideen, die du jetzt gerade in den Raum geworfen hast, werden wir sehr indirekt sozusagen in der nächsten Folge weiterarbeiten. Denn wir werden pro Folge jetzt immer ein neues Thema beackern. Die nächste Person, die wir anrufen werden, muss nicht notwendigerweise an Spargel und an Wahnsinn und an Kaputtheit und an Science-Fiction anschließen. Sie kann aber die Ideen, die du jetzt hier zur Exposition in den Raum gestellt hast, aufgreifen und sich daran auch abarbeiten. Aber sozusagen rein literaturwissenschaftlich betrachtet gehen wir jetzt den nächsten Schritt. Denn nach der Exposition, die du gemacht hast, werden wir sozusagen das Thema schärfen. Und diese Person würden wir dich jetzt bitten zu nominieren.
Genau, ich würde Charla Ilk anfragen. Die ist auch Dramaturgin, aber eigentlich eher Kuratorin. Die war lange für den Berliner Herbstsalon zuständig, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Also Maxi Gorki. Und macht so vor allem so intervenierende Performance im öffentlichen Raum. Ich selbst kenne sie aber persönlich mehr als über ihre Arbeit, nämlich sie, witzigerweise sitzen wir beide im künstlerischen Team von Hannovers Kulturhauptstadtbewerbung und habe sie da als extrem scharfsinnige, und deswegen dachte ich gerade vor dem Hintergrund Thema an sie, scharfsinnige Person irgendwie in den ganzen Diskussionen wahrgenommen, die es so schafft, Sachen relativ zu bündeln. Also wenn so ganz viel diskutiert wurde in diesen Zoom-Konferenzen, dann kommt dann Charla und macht dann so, was ich aber sehe, ist blablabla. Und ich glaube, deswegen ist die echt wäre jetzt die perfekte Gesprächspartnerin.
Das klingt wirklich sehr perfekt für das, was wir vorhaben in der nächsten Folge.
Ja, ich glaube, das macht die ohne Problem.
Ich glaube, an dieser Stelle danken wir dir sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.
Danke für den Anruf.
Ja, danke dir.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Na?
Oh Gott. Und wie fandst du das Gespräch?
Es war irgendwie ein wilder Ritt.
Ja, ich fand das interessant, weil Juan ja eigentlich wirklich sehr fantastische Sachen erzählt oft, ne? Also surreale, in surreal abdriftende, in Science-Fiction abdriftend. Und den aber dabei wirklich immer vor allen Dingen interessiert, diese Sachen so sichtbar zu machen. So, also die schon vorher da sind. Also jetzt gar nicht so total darauf abzuheben, weiß nicht, dass man jetzt in so einem abgefahrenen dystopischen Science-Fiction-Roman ist, sondern eigentlich geht es nach wie vor um den Spargel. Also um die ganz handfesten gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten und Missstände, die schon immer davor da waren. Das fand ich jetzt sehr spannend.
Ja, komplett. Also Sichtbarmachung fand ich auch so einen zentralen Begriff, auf den das jetzt für mich hinausgelaufen ist. Das finde ich sehr spannend und ich bin sehr gespannt darauf, was damit passieren wird in der nächsten Folge.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich bin aber auch froh, dass ich mir die nächste Folge einfach dann anhören kann, wenn sie fertig ist. Weil die nächste Folge wird moderiert werden von dir und Lara Siemann. Und ich werde mir das dann einfach nächste Woche anhören.
Viel Spaß dabei, Viktor. Ich ex jetzt dieses Glas Sekt, das neben mir steht.
Prost, bis bald.
Prost, bis bald. Ich spreche jetzt noch kurz diesen Abspann ein, Viktor, oder? Bist du noch da? Call for Fiction ist ein Podcast des Literaturhauses Berlin und von Kabeljau und Dosch. Redaktion und Produktion Malte Abraham, Viktor Kümmel, Chris Möller und Lara Siemann. Moderation dieser Folge Chris Möller und Viktor Kümmel. Musik Sebastian Jurchen.